Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an. Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Heute wird's ein bisschen wild, glaube ich. Das Thema, das wir da jetzt genommen haben oder das eigentlich du hineinreklamiert hast in unseren Kalender, weil du gesagt hast, das hat jetzt eine Flughöhe erreicht, wo man es wirklich ansprechen muss. Noch einmal, ich glaube, wir hatten es schon einmal, aber es ist jetzt durch diese aktuellen Entwicklungen noch relevanter geworden.
Dopamin, letzten Endes, wo fangen wir an, wo gehen wir hin? Tatsächlich ist es so, das eine, was mal passiert ist, ich habe gestern nichts ahnend mal wieder Instagram aufgemacht und wurde dann gefragt, ob ich Lust hätte, an einer Studie teilzunehmen und habe dann tatsächlich 6 Minuten dem Meta-Konzern Einblick in meine Befindlichkeiten gegeben. Und da ging es jetzt aber nicht darum, Haarwachstum bei Männern im Alter, sondern da ging es tatsächlich um Social Media und Jugendliche.
Da hättest du 6 Minuten braucht.
Eben. Vielleicht doch. Die Hoffnung stirbt jetzt letztes Mal gesagt. Tatsächlich ging es da um Social Media und Jugendliche und sie hätten gerne gehört, wie toll sie eh schon sind, um den Jugendlichen die Nutzung von Social Media zu vergeigen und was sie für tolle Apps entwickelt haben, um das zu tun, die halt keine Sau kennt. Mhm. Das war schon ganz lustig und dann habe ich das kurz nachgeschaut und dann ist mir aufgefallen, okay, die EU übt da wohl gerade doch ein bisschen Druck auf unseren Liebsten aller Konzerne, nämlich auf Meta aus, was das Thema Jugendschutz angeht. Und das ist halt schon relativ interessant, zumal man ja fairerweise sagen muss, wir haben ja tatsächlich beim Thema Social Media eigentlich das Thema Dopamin beziehungsweise die Folgen von Social Media Konsum und die Auswirkungen auf unser Dopaminsystem ist halt einfach eins der relevantesten Themen unserer Zeit. Und rein zufällig hat einer der reichweitenstärksten Podcasts, die ich ab und zu momentan verfolge, nämlich Hoss und Hopf, das Thema auch nur aufgegriffen. Die haben es jetzt einen Tacken anders gemacht, als wir es wahrscheinlich machen werden. Aber offensichtlich ist da ein Elefant im Raum. Und last but not least ist es halt tatsächlich so, wir haben auch neues Studienmaterial, das einfach nochmal sehr, sehr verheerend die Auswirkung von Social-Media-Konsum auf unsere Geisteswelt aufweist. Und auch wenn in diesem Titel der Studie das Wort Dopamin nicht vorkommt, ist es das, worum es letzten Endes geht. Denn, und damit würde ich diesen Monolog gerne schließen, beim Thema Auswirkung von digitalen Medien auf unser Dopaminsystem sind wir halt alle gerade Teilnehmer einer Studie, die ist allerdings nicht im klinischen Bereich, sondern die ist halt einfach weltweit und wir sind ein Teil davon.
Es ist ein bisschen arg. Ich erzähle ein bisschen jetzt das, was ich über Dopamin weiß und wie ich Dopamin einschätze. Ich habe mich mit dem Thema ja tatsächlich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Es wird also wahrscheinlich nicht der komplette Laienmodus sein. Dopamin ist das wahrscheinlich das stärkste Hormon, das wir haben. Das hat die Natur eingesetzt, um uns dafür zu belohnen, wenn wir unser Leben retten, etwas Besonderes erreichen oder uns fortpflanzen. Das treibt uns an, das treibt uns zu, ohne Dopamin stehen wir in der Früh nicht auf, ohne Dopamin gehen wir keine Projekte an, ohne Dopamin heben wir keine Gewichte, ohne Dopamin gehen wir nicht ins Eisbad. Wir tun gar nichts ohne Dopamin, wir liegen nur herum durch die Gegend wie ein, in Österreich sagt man, stinkertes Gesöcht, das muss man in Deutschland nicht verstehen, ist auch nicht schön, es zu verstehen. Ohne Dopamin leben wir einfach nicht. Und es ist so, dass wir herausgefunden haben in der modernen Welt, dass man für Dopamin nicht unbedingt einen Berg besteigen muss oder einen Geschlechtspartner besteigen muss oder sich gut ernähren muss, sondern man kriegt das auch viel billiger. Man kann zum Beispiel im Internet Social Media anschauen, am Handy Social Media anschauen, wie du das gerade als aktuellen Anlass gebracht hast. Man kann sich was Pornografisches reinziehen, man kann sich Superfood reinziehen, nicht Superfood, sondern Fastfood.
Non-Superfood quasi.
Ja, genau. Man kann zu Zucker greifen, man kann ganz viele Dinge machen, die eigentlich unseren Alltag bestimmen. Das heißt, wir werden dieses Dopamin ist eine seltene, wertvolle Frucht, die Natur als besondere Preziose für uns bereithält und wir schnabulieren die jetzt einfach jeden Tag rauf und runter. Das Problem, das damit verbunden ist, ist, dass wir zu viel davon haben und damit der Kreislauf, der es erzeugt, ein bisschen ausbrennt und die Rezeptoren, die das dann wahrnehmen und verarbeiten, auch ein bisschen taub werden. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einer Insulinresistenz. Weil wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, dann sterben ja auch oder vertauben, sie sterben Gott sei Dank nicht, sondern sie vertauben die Insulinrezeptoren. Wir sind daher dann weniger empfindlich für die Botschaften dieses Hormons und der Körper funktioniert dann nicht so gut. Und die Endstufe von Insulinresistenz ist dann Diabetes. Ich glaube, die Endstufe von Dopaminresistenz ist dann wahrscheinlich Depression. Und wahrscheinlich auch ADHS, vielleicht aus einem anderen Grund als bei dir. Und solche Dinge, die dann dazu führen, dass wir fahrig werden, unruhig werden, antriebslos werden, orientierungslos werden in unserem Leben. Und das, was besonders schier ist, und das hast du vorhin schon angesprochen, dass die Empfindlichkeit dafür, dass unser Dopaminsystem kaputt wird, besonders groß ist in der Jugend, zwischen 10 Jahren, 12 Jahren und bis hinauf in die 20er.
Ja. So. Fix. Kurz, was fällt mir ein? Es gibt zwei Dopamin. Das sollten wir mal kurz erklärt haben, weil das begegnet uns immer wieder, wenn wir drüber nachdenken. Wir haben einerseits das tonische Dopamin und wir haben auf der anderen Seite das phasische Dopamin. Das tonische Dopamin ist sozusagen der Grundpegel. Das ist das, was du vorher so schön beschrieben hast, mit aus dem Bett rauskommen. Also da geht es um Motivation, Stimmung, Energie. Mhm. Das ist ein Wasserstand, den sollten wir immer im Auge haben. Und dann gibt es eben noch das phasische Dopamin. Das sind eben diese Peaks. Da geht es um Überraschung, Neuheit. Da geht es um Belohnung, Mikrobelohnung. Da geht es eigentlich so ein bisschen um das, was wir als kindliche Neugier bezeichnen würden. Wichtig ist auch nochmal zu verstehen, wenn wir uns dem Thema jetzt annähern, dass eben Dopamin nicht zwingenderweise ein Belohnungshormon ist. Das ist ja irgendwie was, was wir irgendwann mal in der Schule so gelernt haben, weil damals der Lehrer keine Lust hatte, in seinem Unterricht richtig zuzuhören, sondern letzten Endes geht's ja um was ganz anderes. Es geht ja um die Erwartung von Belohnung. Mhm. Und das ist tatsächlich sowas, weswegen wahrscheinlich auch unser Social-Media-Thema und diese große Dopamin-Reaktivitätsstudie, die da jetzt 2024, 2025 rausgekommen ist, so viel Aufmerksamkeit erlebt, weil es geht ja um diesen, mein Englisch ist grausam, aber im Deutschen funktioniert es nicht besser, es geht um diesen Reward-Prediction-Error. Also letzten Endes ist es so, Dopamin wird ja nicht freigesetzt, wenn du die Goldmedaille in die Hand gedrückt bekommst, sondern Dopamin wird irgendwie auf der Strecke, während dem Wettkampf freigesetzt, wenn du zum ersten, zweiten, dritten Mal den Eindruck hast, das könnte sich jetzt ausgehen. Mhm. Und dieses Dopamin trägt dich ja dann so flowartig letzten Endes wahrscheinlich auch über die Ziellinie und lässt dich dann das Ding nach Hause fahren. Aber das ist im Endeffekt so, Dopamin ist die vage Erwartung des Sieges, die sich dann stärker manifestiert. Also für diejenigen, die Stefan Wagners Tennisspiele sehen, wenn er im dritten Satz zum ersten Mal feststellt, der andere bricht jetzt ein und er könnte den Satz noch drehen, und um dann im fünften Satz doch noch gewonnen zu haben.
Sowas. Ich habe niemals in meinem Leben das Niveau erreicht, wo man 5 Sätze spielen würde, aber ich habe verstanden, was du meinst, und bedanke mich sehr herzlich. Ich spiele in einer Altersklasse, wo der dritte Satz bereits abgekürzt gespielt wird, weil man sonst fürchtet um das Überleben der Menschen.
Und so, das ist dann das, wo man dann Flaschendrehen spielt. Okay, ich habe verstanden.
Ja.
Okay. Aber jedenfalls dann so ähnlich. Aber da, dieser Reward Prediction Error ist tatsächlich extrem spannend, und da ist halt jetzt die echte Problematik, dass letzten Endes das, was der Social Media Algorithmus mit unseren Gehirnen da zaubert, ist halt wirklich so ähnlich wie eine Maximalmenge an allem anderen, was Dopamin freisetzen könnte. Das heißt, im Endeffekt sind wir da in einem Bereich von Kokainabhängigkeit.
Ja, ja.
Das ist einfach, weil ich es vorher nicht so deutlich gesagt habe, es ist schon echt gar.
Ja. So. Und das wird gerade auf uns losgelassen. Also die Dimension an Belastung durch Dopamin oder die Belastung unseres Dopaminsystems durch Social Media übersteigt alle anderen bei weitem. Also es ist der stärkste Trigger, ist Social Media, noch vor Pornografie, Zucker, Glutamat, Videospielen, Online-Shopping und so weiter. Also es gibt da tatsächlich so Ranglisten von ungesunden Dopamin-Triggern, und da steht Social Media tatsächlich auf Platz 1.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es total lustig. Es gibt nichts, was mich so müde macht wie Social Media. Das heißt, ich komme keinen Tag in meinem Leben den Stream, den mir Instagram bietet, bis zu Ende. Ich habe irgendwie den Eindruck, naja, offensichtlich ist da bei mir was verbogen.
Vielleicht ist deine ADHS da ein bisschen ein Schutzschild. Kann das sein? Ist das denkbar?
Das kann gut sein, aber letzten Endes läuft es bei mir ab mit kenne ich eh, ja, jetzt macht er das auch. Ah, den gibt's auch noch, kenne ich eh. Ist ja interessant, aber halt auch nur lauwarm interessant. Das heißt, bei mir waren oder sind tatsächlich Podcasts, wo irgendwelche unerwarteten Gäste auftauchen oder irgendwas, wo wirklich was Unerwartetes passiert. Da verliere ich mich total. Aber die inszenierten Bilder von ach so spannenden Geschichten, die jetzt seit 10 Jahren die gleichen sind, wie sie jetzt zumindest in meinem Feed auftauchen, da muss ich mich eher zwingen, so weit runter zu scrollen, dass ich nicht den Eindruck habe, ich habe was verpasst. Aber egal, Wichtiges fällt mir gerade noch so ein, ADHS-artig. Das Dopamin ist ja nichts, was wir mit der Gießkanne verteilen. Das sind ja wirklich ganz kleine Spots, die da angesteuert werden müssen, und offensichtlich liegt bei mir bei den Spots irgendwas drauf, da kommt nicht so viel dran.
So, da gibt's ein paar so Frühhinweise oder Warnhinweise, relativ frühe, aber schon sehr deutliche Warnhinweise darauf, dass das mit dem Dopaminhaushalt nicht mehr so gut funktioniert. Und das sind Dinge, die wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns 10 Jahre zurückdenken, damals nicht so sehr hatten wie heute. Dinge wie Antriebslosigkeit, Motivationsprobleme, Konzentrationsprobleme, das sogenannte das Monkey Mind, ja, dieses Herumspringen von Gedanken, der Verlust, Freude zu empfinden, die Unfähigkeit, Freude zu empfinden an Dingen, die man erlebt, an Dingen, eine Vorfreude auch zu empfinden. Das Thema der Prokrastination war einfach kein Thema. Das Wort Prokrastination kannte man vor 10, 15 Jahren noch nicht. Heute kennt's jeder. Reizbarkeit, ja, das Sinken der Frustrationstoleranz, ein Leeregefühl in Situationen, die reizarm sind, so nennt man das. Also zum Beispiel spazieren gehen ohne Podcast. Wer liest noch ein Buch? Ja, also vergleichen Sie mal, wie sind Sie vor 10 Jahren spazieren gegangen? Wie gehen Sie heute spazieren? Wie viele Bücher haben Sie vor 10 Jahren gelesen? Wie viele Bücher lesen Sie heute? Es ist tatsächlich diese Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren, nichts anderes daneben laufen zu lassen. Übliche Symptome sind, müde zu sein, obwohl man ordentlich geschlafen hat. Das wissen wir eigentlich alle ganz gut. Libido-Verlust und Cravings nach Zucker.
Ja,
das sind so eine Liste, die ich mir da jetzt ein bisschen zusammengestellt habe. Wenn sie runtergelesen geklungen hat, dann war es deswegen, weil ich es runtergelesen habe. Aber das sind Dinge, die den Alltag von ganz vielen Menschen heute prägen, ganz anders als noch vor 10 Jahren. Ich glaube, das iPhone ist jetzt seit 17 Jahren am Markt. Wann kam es auf den Markt?
Das kann gut sein. Es ist tatsächlich so. Ich meine, man muss jetzt halt einfach ich habe es nicht nachgeschaut. The Molecule of More ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre altes Buch.
Ja, ja.
Und was damals zum ersten Mal aufgezeigt wurde und was halt irgendwie die ganze Essenz dieser Problematik schon ganz gedeutet ist, wenn wir uns ja nochmal diese Unterscheidung zwischen der einzelnen Gehirnchemikalien anschauen, zwischen den Here-and-Now-Botenstoffen und den Future-Orientation-Chemicals. Und Future-Orientation ist einfach Dopamin.
Ja.
Das heißt, es ist diese wilde Erwartung, aber Here-and-Now war halt Serotonin, Oxytocin, die Endorphine, also alles, was du gerade beschrieben hast, diese Triggerpunkte, die für Zufriedenheit, Ruhe, Vertrautheit und all das zuständig waren, die werden halt mehr und mehr von diesem Dopaminüberschuss, Dopaminmangel, Dopamin irgendwas, Dopaminchaos verdrängt.
Ja.
Und das Ergebnis, was wir halt sehen, ist einfach eine Gesellschaft, die irgendwo die Zufriedenheit verlernt, weil Dopamin bringt uns halt, zumindest wenn es übermäßig vorhanden ist, nicht zum Glück, sondern es ist einfach nur die Gier nach Zukunft oder die Gier nach schnellen Siegen. Und egal, wo die stattfinden, sie sind halt selten in der Landwirtschaft, sie sind selten im Wald, sie sind wahrscheinlich noch nicht mal beim Abendessen mit der Familie.
Ja.
Sie sind halt in diesem digitalen Kosmos, in dem wir alle so fest verortet sind und der auch sicher seine Reize hat.
Wir wissen auch noch wirklich nicht, weil du das mit der Studie gesagt hast, wir wissen nicht, wie diese Studie ausgeht. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, was mit der Generation passiert. Meine Tochter ist 13. Diese Generation wächst mit diesen digitalen Devices auf. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit nachgeschaut, Markteinführung iPhone, 29. Juni 2007. Das wird wahrscheinlich einmal als ein Wendetag in der Menschheitsgeschichte bezeichnet werden. Ich hänge das jetzt absichtlich so hoch auf, weil damals hat sich sehr, sehr, sehr vieles grundsätzlich geändert, was uns relativ bald jetzt allen auf den Kopf fallen wird. Wir wissen noch nicht, wie diese Generation der heutigen Teenager als Erwachsene sein wird. Wir beobachten es bei uns selber, ich beobachte es bei mir, wie sehr sich meine Aufmerksamkeitsdauer verändert hat. In den letzten Jahren, meine Fähigkeit, Bereitschaft und Freude daran, Dinge in der Tiefe zu durchdenken. Es ist ganz anders, wie ich Bücher konsumiere.
Schicks. Ja,
ich schreibe mehr Bücher, als ich lese, tatsächlich. Also fast. Und das ist alles in einem Ausmaß alarmierend, dass man.
Du bist kein Literat, du bist ein Literatenautomat.
Ja. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich, und bei uns ist es ja wurscht, ja. Aber was passiert mit Kindern, deren Gehirn noch nicht in der Lage ist, diese Dinge zu verarbeiten, das schutzlos diesem Dopaminsturm ausgesetzt ist? Das wissen wir nicht.
Wissen wir nicht, aber, und das ist ja auch irgendwie der gute Teil von dem Ganzen, ich würde vorschlagen, wir verzweifeln jetzt einfach nicht weiter. Wir gehen jetzt in 30 Sekunden nochmal durch die 4 Hauptfunktionen von Dopamin durch.
Ja.
Und dann überlegen wir uns gemeinsam so was Ähnliches wie eine Strategie,
wie
wir mit dem ganzen Scheißdreck besser rauskommen, weil wir tun uns gerade beide ganz fürchterlich leid und haben Angst um unsere Kinder. Das ist auch irgendwie richtig so, aber das sollte ja irgendwie auch nicht das einzige Ziel dieser Übung sein. Das heißt, 4 Hauptfunktionen Dopamin. Das erste ist Drive. Motivation und Zielorientierung. Das zweite ist eben das Verlangen, Desire, hätte es der Amerikaner genannt, das will ich.
Mhm. Mhm.
Das dritte wäre das Thema Learning, also sprich diese synaptische Verstärkung, der starke Auswirkung auf die Neuroplastizität, super wertvoll natürlich eigentlich auch.
Neugier, oder?
Ja. Und die letzte Geschichte tatsächlich sogar Movement, also sowohl die Motorik als auch die Bereitschaft der Intensität, vermutlich sogar die Motilität, um die mal wieder benutzt zu haben. war kürzlich bei den Schweizer Personal Trainern zum Workshop halten eingeladen und wir hatten am Nachmittag dann ein bisschen Zeit, weil ich sehr schnell gesprochen habe und dann habe ich gesagt, und was habt ihr eigentlich zum Thema Motilität auf dem Petto? Aha. Ich habe so spannende Sachen gelernt. Das war richtig toll. Also am spannendsten fand ich die Tatsache, dass wenn du dumm rumstehst und irgendwie versuchst, gegen jemanden, der dich so leicht pusht, einen Widerstand zu leisten, wenn du 30 Sekunden die Augen nach hinten drehst, also so, dass man nur noch das Weiße sieht,
okay,
und dabei ein bisschen mit den Händen wackelst, verändert sich deine Stabilität um Welten.
Also ins Richtung, ich falle von selber um? Oder nee,
ins Richtung, ich bin jetzt der Fels von Gibraltar oder in dem Fall der Fels von Zürich.
Und die Augen muss ich nach oben oder nach
unten?
Genau,
nach oben. Okay. Nach oben weg.
30 also ich schaue quasi in mein Hirn hinein.
Du schaust in dein Hirn rein und wackelst ganz vorsichtig mit den Händen, nicht Kermit-artig, sondern nur so ein bisschen.
Ja. Ich begebe mich mit den Augen auf die Suche nach meinem Nucleus Accumbens, der nämlich das Belohnungszentrum ist.
In dem Fall ging es wohl eher um das Vestibularsystem, aber ja. Entschuldigt den Abspeicher, also wie gesagt, Drive, Desire, Learning und Movement sind ganz schön fix wichtige Geschichten. Das heißt, wir wollen auch nicht so tun, als kämen wir ohne Dopamin gut aus. Wir kommen nur mit zu viel Dopamin nicht gut zurecht.
Ja,
das ist ein Unterschied. Genau.
Deswegen ist der Begriff Dopaminfasten oder Dopaminentgiftung oder sowas ist ein kompletter Holler. Ja, der Begriff ist falsch. Es geht darum, dass unser Dopaminsystem wieder sensibilisiert wird, damit das Dopamin, das großartig ist, wunderbar, lebenswichtig ist. Ein bisschen erinnert mich diese Folge jetzt an die Cortisol-Folge. Wir müssen dieses Hormon, das uns die Natur geschenkt hat, als Lebensleitlinie einfach nur wieder besser verstoffwechseln können, stärker spüren.
Genau, und gleichzeitig ist es halt auch so, dass wir wirklich nochmal schauen müssen, dass wir den Unterschied zwischen diesem phasischen und dem anderen Dopamin etwas stärker wieder in den Vordergrund bringen, weil das ist halt tatsächlich das, wo du sagst, da brennt die Suppe an, wenn wir das verwechseln, um ehrlich zu sein.
Ja. So, wir haben jetzt gejammert, beklagt und ein bisschen wie alte Männer den Zeigefinger erhoben über die Schlechtigkeit der aktuellen Welt. Wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, allein schon, weil wir nicht mehr so junge Männer sind und zweitens, weil die Welt in diesem Bereich tatsächlich sehr, sehr viel schlechter geworden ist. So, und jetzt ist die Frage, was tun wir? Was macht der Biohacker? Was macht der Biohacker, wenn er Vater oder Mutter ist? Oder Großvater oder Großmutter? Die Tochter, der Sohn, die Enkelin, der Enkel sind irgendwie zwischen 10 und 25. Was machen wir?
Ja, du, letzten Endes machen wir da eine Familienroutine draus, die für alle Familienmitglieder am besten gleich abläuft, auch wenn es ein bisschen mühsam wird. Ich habe das Glück, meine sind so alt, die verstehen es inzwischen schon, wenn man es ihnen erklärt. Ich glaube, bei dir sind die Hormone gerade ein bisschen stärker unterwegs. Aber nicht desto trotz. Also im Endeffekt, Punkt 1 ist wirklich Baseline wiederherstellen. Mhm. Das heißt, wer hätte es erwartet, das ist ein Biohacking-Podcast. Licht, 10 bis 20 Minuten Helligkeit am Morgen. Wir setzen das Thema Protein nach oben und schauen, dass wir wirklich 30 Gramm Protein in uns alle reinbekommen, vor allem auch in die Jüngsten von uns, in der Hoffnung, dass in dem Aminosäuren-Cocktail auch ausreichend Tyrosin mit drin ist, was eine ganz schön wesentliche Möglichkeit wäre, die Gehirnchemie in Richtung Serotonin zu bewegen, was eine wirklich schöne Möglichkeit wäre, das Ganze etwas auszugleichen.
Warte, Tyrosin ist Dopamin. Tryptophan ist Serotonin, glaube ich, ja.
Dann, wir haben beide drin. Lass mal so gut. Dann das Thema Atmung oder Spaziergang, wirklich um die Baseline herzustellen.
Spaziergang ohne Ablenkung, oder?
Ohne Ablenkung, das ist jetzt, also Ablenkung, mein Gott, du kannst natürlich ja Musik hören, also das ist alles gut. Ich würde allerdings bereits bei der Informationsaufnahme auf Podcast, YouTube oder Ähnliches verzichtet haben, gerne ohne Geräte, aber grundsätzlich geht's einfach damit darum, diese sogenannte zirkadiane Dopaminproduktion im Hirne entsprechend wieder zu regulieren. Der zweite Teil ist der Umgang mit diesen gottverdammten Peaks. Die müssen reduziert werden. Das heißt, wir kriegen idealerweise 60 bis 90 Minuten nach dem Aufstehen kein Screen vor die Nase. Das ist essentiell. Das ist auch wahnsinnig schwierig und nein, auch auf den Aura-Ring schauen und dann noch kurz schnell die Mails checken und dann noch kurz die WhatsApps checken und dann wieder nicht mehr hinschauen, gilt nicht. Und jetzt war ich noch schnell auf der Bildzeitung, weil vielleicht ist ja doch was passiert auf der Welt, gilt auch nicht. 60 bis 90 Minuten Handy meiden nach dem Aufstehen. Du achtest auf deinen Schlaf, deine Ernährung und deine Routinen. Und dennoch kommst du nicht richtig in deine Kraft, dir fehlt der Fokus und du hast das Gefühl, trotz allem Einsatz nicht so voranzukommen, wie du möchtest. Genau hier setzt Lilac Quantum Tech an. Mit konzentrierter, natürlicher Quantenenergie und stärkenden Frequenzen, wissenschaftlich belegt in über 40 placebo-kontrollierten Studien. Die Produkte von Lilac Quantum Tech stärken dein Biofeld, fördern schnelle Regeneration, mentale Klarheit und Vitalität und harmonisieren zugleich die Effekte von Elektrosmog. Und das Beste, sie lassen sich ganz einfach in deinen Alltag integrieren, ob im Beruf, im Familienleben, auf Reisen oder im Training. Entdecke jetzt Quantentechnologie der neuen Generation auf lilac.de und sichere dir mit dem Code BiohackingPraxis 25% Rabatt. Das nächste, die Welt ist immer so grau. Ja, bitte, versuchen wir mal, dem Mobiltelefon einen Graustufenmodus abzugewinnen. Ja. Das finde ich extrem lustig, dass man zumindest diese ganzen visuellen Reize, die so ganz Candy-Shop-artig funktionieren, dass man schaut, was passiert, wenn die runtergehen. Ich weiß nicht, ob du es auch mal ausprobiert hast, als wir noch ganz fürchterlich viel Angst vor Blaulicht hatten, zu Recht oder zu Unrecht, hat man irgendwie gesagt, du musst diesen Weißpunktfilter beim Handy am Abend anschalten und dann war das so eine rötliche Suppe. Außer Textinformationen läuft da ja echt gar nichts mehr irgendwie vernünftig.
Ja, ja.
Das wäre zum Beispiel deswegen Graustufen oder von mir aus auch eben Weißpunkt. Die Idee tatsächlich, das Gerät bis mittags im Flugmodus zu halten. Da wird es jetzt schon ein bisschen experimentell. Also ich fürchte, das kann ich mir wirtschaftlich nicht wirklich erlauben. Wäre aber vielleicht eine Geschichte, dass man wirklich sagt, okay, für alle Studierenden oder Schulbesuchenden, die sowieso bis mittags eigentlich keine große Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eine Nachricht erreicht, die außerhalb ihres Rhythmuses ist, lässt man das Ding einfach aus oder hat es vielleicht sogar tatsächlich nicht dabei, wobei das wollen wir nicht, lässt es also zumindest aus bis zur Mittagszeit. Finde ich extrem spannend im Flugmechanismus aus. Und gleichzeitig ganz, ganz wichtig bei den Einstellungen, alle Benachrichtigungen außer Telefon raus. Und das wäre, ist auch etwas, das habe ich jetzt vorbereitet und ich werde es auch tatsächlich tun, weil man wird ja von diesen Pings von Mail und WhatsApp und hast du nicht gesehen, man wird ja schier deppert. Und wenn man sich aufs Telefon zurückbewegt, dann bekäme man auch diese Seuche des 21. Jahrhunderts, diesen ganz persönlichen alter weißer Mann Hasspunkt von Breitfeld, nämlich diese verfickten Sprachnachrichten aus seinem Leben auch wieder raus, wo ich tatsächlich sage, ich höre sie nicht ab. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's mir oder schreib's mir, aber sprich's mir nicht ein und zwing mich dazu, den meinen halben Tag auf der Toilette zu verbringen, um Sprachnachrichten abzuhören, weil es mir irgendwie peinlich sein könnte, was du mir jetzt gerade erzählst, lieber Freund. Okay, haben wir genug
Rant Ende.
Wollte ich gerade sagen. Ich meine aber tatsächlich so, die anderen sind eh fix, aber wie gesagt, diese Benachrichtigungen runterbekommen, weil das ist ja noch nicht mal, ich bin auf Instagram. Das ist ja noch nicht mal, ich bin auf Meta. Das ist ja noch nicht mal, ich bin auf LinkedIn unterwegs oder sonst irgendwo. Das ist ja einfach nur die Art und Weise, wie wir angeblich heutzutage kommunizieren, dass wir nicht mehr eine Sprache haben, sondern eine Sprache und vier Bildsprachzeichen, whatever-Ebenen, die halt einfach auch schon dieses ganze ADHS-artige unterstützen, weil du wirst ja nervös, wenn du keinen Blick auf dein Display hast, wenn du nicht hörst, ob es jetzt pinkt oder nicht. Und wenn wir einen Podcast aufzeichnen und ich gehe danach irgendwie Was mache ich? Ich gehe ans Telefon, nehme den Flugmodus raus und schaue erstmal ganz hektisch, ob ich jetzt nicht in den 65 Minuten irgendwas Bahnbrechendes verpasst habe. Und nein, ich bin keine Kriegspartei. Nein, ich bin auch keine ölproduzierende Firma oder sonst irgendwas, wo permanent Krisen hochkommen können. Ich bin eigentlich nur professioneller Biohacker. So, gut. Peaks reduzieren, wirklich wichtig. Nächstes, das echte Belohnungssystem, das tiefe Belohnungssystem wieder stärken. Da gibt's ganz lustige.
Ernst Dopamin, oder?
Genau, da gibt's Ernst ganz
Dopamin versus Cheap Dopamin.
Genau. Und dieses Ernst Dopamin, da gibt's wirklich ganz, ganz lustige Geschichten. Das eine ist das Thema Krafttraining. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Das erhöht die Rezeptorendichte für das richtige Dopamin. Also, da haben sie schon recht gehabt. Die Jungs, die gesagt haben, move heavy stuff.
Ja.
Oder sonst was. Atemprozesse. Die Atmung wirkt auf den präfrontalen Kortex. Das heißt, das Atmen am Morgen würde quasi auch schon helfen, dass wir das richtige Belohnungssystem unterstützen.
Reden wir da jetzt über Wim Hof oder?
Ich rede, 4-4 über, oder 4-7-11. Ich rede über Atemroutinen. Ich rede sogar über aktivierende Atemroutinen. Das sind wir fix bei Wim Hof. Ohne jede Probleme, aber es kann natürlich auch jede andere Form von Atmung sein, die gerade zu deiner Stimmung passt. Wenn du dazu neigst, morgens eher mit schon leichter Panik zu starten, dann nimm lieber eine Box oder eine 478er, die eher beruhigend wirkt, ist logisch. Ja. Ja. Aber man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, dass man da zu viel Sauerstoff ins System reinpackt.
Tatsächlich habe ich jetzt mir es auch ranken lassen, die natürlichen Trigger, die Biohacking entsprechenden Trigger für Dopamin. Und da ist körperliche Bewegung, also das Krafttraining, das du erwähnt hast vorhin, ist bei mir in meinen Recherchen auf Platz 2, Kälte auf Platz 3 und auf Platz 1 ist grundsätzlich zielgerichtetes Tun mit Feedback. Das ist die Formulierung, die ich da gefunden habe. Das heißt, ich setze mir ein Ziel, egal ob das jetzt ein Training ist, auch in der Arbeit etwas, ich muss diese Arbeit oder möchte diese Arbeit fertig haben bis 15 Uhr. Das sind ja eigentlich die von der Natur vorgesehenen Dopamin-Trigger.
Ich hätte noch zwei andere gehabt. Ich hätte noch das Thema Photobiomodulation gehabt. Wer hätte es geahnt?
Okay.
Das wirkt nämlich auch auf den präfrontalen Kontext und verbessert die Impulskontrolle. Das finde ich spannend. Hätte ich so nicht im Start. Und etwas, was jetzt fast genauso künstlich klingt wie das, was du gerade gesagt hast, nämlich rhythmische Aktivität. Gehen und Schwimmen sind auch nochmal für tonisches Dopamin zuständig.
Das macht wahrscheinlich dann den Ausdauersport. Solange er nicht so intensiv ist, dass er dann ins Chronic-Cardio-Problematik hinüberführt, wahrscheinlich so positiv. Also dieses Zone 2 Grundlagenausdauertraining, das wir tun und das uns doch angenehm langweilt, aber lange leben lässt, ist auch ein natürlicher und positiver dem Dopaminsystem, der Gesundheit des Dopaminsystems zuträglicher Dopamin-Trigger.
Ich vermute, das ist der Grund, warum ich früher so gern laufen gegangen bin. Und ich freue mich gerade über diese Information, weil ich habe erfreulicherweise gerade die Zusage bekommen, dass ich beim Thermenmarathon in Bad Füssing im Januar als, keine Ahnung, sowas, da als Ersatz für die Pasta-Party auftreten darf.
Okay.
Also das heißt, ich darf da einen Vortrag halten, wo es eben um das Thema Ausdauersport versus Longevity geht. Und da nehme ich den natürlich gerne mit, weil das ist natürlich eine gute Dopamin-Baseline, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht für die Langlebigkeit.
Ja, fix.
Gut.
Fix. So. Und soziale jetzt. Interaktion bitte noch, möchte ich noch in den Kessel werfen, als Dopamin-Trigger.
Wenn man es kann, wenn man es hat.
Ja.
Wenn nicht, nehmt Oxytocin und streichelt den Hund, geht auch ganz gut. So, jetzt kommt der hässliche Teil.
Wirklich? Ich glaube, den hässlichen Teil haben wir schon hinter uns.
Ne, ich habe einen.
Einen hast du noch?
Entzug.
Okay. Entzug. Den Entzug. Dopaminentzug.
48 Stunden Social Media Fast.
Okay.
Das wäre tatsächlich so eine Geschichte, das zeigen eben jetzt auch gerade die Studien. Bereits nach 2 Tagen ohne Social Media geht die Stimmung nach oben, der Schlaf wird besser, die Dopamin-Baseline beginnt sich zu normalisieren und das Cortisol geht nach unten.
Okay.
Das heißt, die Subsumption der Studie war, dass fast jede Person, die 48 Stunden offline ist, spürt 20% mehr Präsenz und Energie. Und da geht's in keinster Weise um Esoterik, das ist reine Neurochemie.
Mhm.
Und das finde ich halt schon krass.
Mhm.
Und irgendwie 48 Stunden, das kommt mir so, ist eigentlich ganz gute Dosis, selbst für die Workaholics unter uns, das scheint nämlich ein Wochenende zu sein.
Okay.
Und ja. Vielleicht ist das tatsächlich mal so eine Geschichte, dass man sagt, okay, wir organisieren uns wieder so wie früher während der Woche für das, was wir am Wochenende machen, nutzen das Telefon zumindest am Wochenende wirklich bloß noch zum Telefonieren für den Fall, dass man halt doch keine Zeit hat, den Kuchen zu backen, dass die anderen keinen Hunger haben, und legen die Dinger mal wieder ein bisschen auf Eis, ohne dass wir unsere Jobs verlieren, den Kunden nicht antworten oder sonst was in der Art. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen da, und da nehme ich mich auch gar nicht aus, alle wieder so ein bisschen in die Eigenverantwortung reingehen, weil wir sind zwar Teil einer idiotisch großen Studie, wie am Anfang schon gesagt, aber wir sind halt hoffentlich keine Laborratten, die da einfach gezwungen sind, in der Studie mitzumachen und jedes Mal, wenn die Glocke klingelt, zu dem Tropfer zu laufen, um uns die Drogen abzuholen.
Ja, Kontrollgruppe werden wir nie mehr werden, wahrscheinlich, fürchte ich.
Aber ein bisschen Selbstverantwortung wäre, glaube ich, schon wünschenswert, denn letzten Endes, sobald wir verstanden haben, wie das Dopamin funktioniert, können wir diese Manipulierbarkeit aus dem System, glaube ich, schon wieder ein bisschen hinausbekommen und wieder ein bisschen was Beherrschbares reinbekommen. Wir können ja letzten Endes selbst wählen, wofür wir unsere Aufmerksamkeit einsetzen.
Ja, und also ich unterbreche dich jetzt, weil mich das jetzt wirklich emotional beschäftigt, die Vorstellung, 48 Stunden jetzt nur telefonisch erreichbar zu sein,
ja,
hat für mich tatsächlich etwas Bedrohliches. Und ich glaube, das ist auf der Liste der bedrohlichen Symptome schon ziemlich weit oben, oder?
Nee, also ich muss natürlich sagen, klar, ich erledige gerne Einkäufe am Wochenende, weil während der Woche schaffe ich es oft nicht, auch digitale. Also wenn du es mir gestattest, dass ich noch irgendwie die Sachen erledigen kann, die ich irgendwie mir gerne besorgen würde oder so Scheiß, aber der Rest wegfällt. Also die Anzahl an Nacktfotos, die ich geschickt bekomme, liegt bei null. Die Anzahl an herzenserwärmenden Nachrichten, die mich auf anderem Weg nicht erwähnt hätten. Keine Ahnung was. Meine eine Tochter ist gerade auf Bali. Die ruft per WhatsApp an. Behaupten wir, dass das Telefonieren.
Die andere, ja, aber dann musst du die WhatsApp-Notifications aktiviert haben, weil sonst wird sie wahrscheinlich ins Leere rufen.
Dann muss ich ja einfach sagen, du meldest dich bitte am Sonntagnachmittag um 3, weil da ist es bei euch Sonntagabend um 9 oder was auch immer, dass man das ausmacht. Und die anderen Menschen in meinem Leben, die rufen eigentlich eh an. Also insofern, das wäre jetzt gar nicht so wild. Und die anderen bahnbrechenden, tollen Sachen, die einem sonst so auf WhatsApp ereilen, wie: Schau mal, ich habe ein neues Pflegemittel gefunden für meine Haare oder keine Ahnung was, ja, mei. Also ich glaube, ich lasse mich auf das Experiment ein. Ich habe es aber auch ganz leicht. Ich fahre jetzt mehr oder minder am Samstag mal wieder in Grallerhof nach Österreich und darf da Seminar geben. Das heißt, ich bin dann sowieso unter Leuten, getreu Juli C., die ich auch seit langer Zeit nicht mehr gelesen habe. Und vielleicht packe ich mir sogar ein Buch mit ein.
Buch, oder?
Buch, auch ganz schön krass.
Ja.
So richtig lesen. Also, wobei Audible ist schon geil, weil Audible geht auch beim Autofahren und ist schon super, aber ja, ich glaube, so ein bisschen Back to the Roots war das schon eine gar nicht so schlechte Geschichte. Und wie gesagt, wir müssen einfach versuchen, die Kontrolle zurückzubekommen, die Baseline wiederherstellen und diese falschen Peaks auch ein bisschen rausbekommen. Lasst uns die falschen Propheten vom Hof jagen.
Genau. Und lest das Buch Endlich 7 Tage Wochenende, da kenne ich den Autor. Der freut sich.
Ja, das wäre toll, weil der freut sich eh nicht so früh. Wenn sich der mal freut, da freue ich mich auch. Also bitte Bitte, das ist ein gutes Buch, kauf dieses Buch.
oder ab jetzt Biohacking kann man auch kaufen. Das haben alle Leute, die im Raum sind, geschrieben.
Wir sind
entre nous.
Okay, jetzt,
was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte das zu einer unserer kürzesten Folgen machen. Und ich glaube, wir werden das ein bisschen zusammenbringen. Ich möchte nur jetzt noch, weil ja unter Biohackern schaut man immer, welche Supplements da eine Rolle spielen können. Jetzt habe ich mir das im Vorhinein ein bisschen angeschaut und habe es mit meiner eigenen Supplement-Routine abgeglichen. Ich mache einiges davon schon ziemlich gut. Ich nehme Theanin gut und brav ein. Ich bin bei den Omega-3-Fettsäuren sehr gut unterwegs. Ich bin bei NAC gut unterwegs und bei Kreatin. Bei Zink bin ich natürlich auch brav und bei Magnesium bin ich Musterschüler. Was ich nicht einnehme, ist tatsächlich L-Tyrosin. Meinst du, das sollte ich tun? Also tatsächlich auch in der Früh so ungefähr 1 Gramm Tyrosin auf nüchternen Magen.
Ich würde es tatsächlich einfach mal testen. Ich glaube, ich teste es auch.
Ja. Und Tryptophan, kann man das auch supplementieren? Wenn wir es vorhin schon erwähnt hatten, als Vorstufe von Serotonin.
Man kann es fix. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es eine Zeit lang gemacht. Ich habe dann aber irgendwie, bilde ich mir einen Kopfweh darauf bekommen. Das heißt, with a grain of salt. Aber ja, man kann.
Ja. B12 und Folat bin ich schon auch dabei. Was ich nicht nehme, aber was uns ja zuletzt immer wieder begegnet, ist Rhodiola rosea als Adaptogen. Und ja, ansonsten dann noch Ginseng und Ginkgo Biloba. Sind jetzt aber für mich im Bereich auch.
Ja, wobei das tatsächlich der Ginkgo und das Gehirn, das ist schon ein echt spannendes Zeug. Also da, ich habe es auch irgendwann wieder aufgehört, weil es einfach auch tatsächlich so ein Apothekenprodukt ist, was keiner meiner unserer Partner herstellt. Das heißt, das ist dann schon auch echt teuer.
Mhm.
Aber es ist schon extrem gut. Tatsächlich, ich habe mich jetzt mit weiteren Supplements zum Thema Dopamin heute auch gar nicht auseinandergesetzt gehabt, um ehrlich zu sein. Weil bei mir war eigentlich dieses Schreckgespenst, da läuft was echt schief in Verbindung mit, okay, wenn es tatsächlich so weit geht, dass sich sogar Meta gezwungen sieht, darauf zu reagieren. Auch wenn es sicherlich eher was mit Gesetzen und Abhängigkeiten zu tun hat, als mit einem wilden Willen zur Verbesserung, weil letzten Endes sie sind ja Dealer und sie wollen ja auch. Aber dann scheint mir da halt schon wirklich was Wildes am Start zu sein. Und da die meisten von uns irgendwie mit dem Thema Nachwuchs und sozialer Verantwortung doch konfrontiert sind, ist es halt schon auch wesentlich, dass man sagen, wir kommen da ein bisschen wieder ins Handeln rein, in die Eigenverantwortung rein. Und deswegen ist es vielleicht heute auch weniger Information als Aufruf, aber besser ein Aufruf als ein Hilferuf, der soll es definitiv nicht sein.
Ja.
Aber ich weiß, wie ich mein Wochenende verbringe und das wird schwerpunktmäßig offline sein.
Gut. Ja. Bin gespannt. Also ich setze mich jetzt einmal emotional mit dem Thema auseinander. Es ist für mich wirklich, es ist auch so, dass in meinem Umfeld, ich lege da jetzt die Karten auf den Tisch, in meinem Umfeld werde ich des Öfteren und zwar vollkommen zu Recht gerügt dafür, dass ich einen zu intensiven Handykonsum habe. Und ich beobachte mich selber, wie ich reagiere. Ich habe diese typischen Reaktionen darauf, die man hört, wenn jemand in der Familie alkoholsüchtig ist und du sprichst ihn an, wie reagiert er denn darauf? Ich reagiere ganz genauso drauf, wie der Süchtige darauf reagiert, wenn er angesprochen wird auf seine Sucht. Nämlich abwiegelnd, dann, wenn jemand beharrlich ist, auch ein bisschen so aggressiv. So herunterspielend und wenn ich mich selbst beobachte und ich verfüge zum Glück oder zum Unglück, das weiß ich nicht so ganz genau, über die Fähigkeit, mich selber relativ genau zu beobachten und nicht allzu unkritisch dabei zu sein, dann entdecke ich schon auch Dinge, die mir da ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen könnten, wenn es denn solche in ausreichender Länge auf meinem Kopf gäbe.
Nein, wie gesagt, der Umgang mit Geräten, da bin ich auch fix dabei. Wie gesagt, das, was wir immer wieder aus verschiedenen Aspekten sagen, Kälte, Licht, Bewegung, Sport, am Morgen ein verzögerter Start in die mobile Abhängigkeit, whatever. Ich glaube, wir müssen einfach mal wieder sagen, okay, jetzt hauen wir auf den Tisch und wir gewinnen mal wieder ein bisschen die Eigenverantwortung zurück, weil es ist gerade November, es ist nicht zwingenderweise die Jahreszeit, wo die Stimmung auf Hochtouren läuft, es ist nicht zwingenderweise die Jahreszeit, wo die Zufriedenheit bei den Leuten explodiert. Mhm. Und ich glaube, wir nehmen jetzt das Heft in die Hand und übernehmen wieder ein bisschen Verantwortung für unser Wohlbefinden, könnte eigentlich ein ganz guter Aufhänger sein.
Fix. Ist ein riesen Hebel für die individuelle und für die gesellschaftliche Lebensfreude und Zufriedenheit und möglicherweise auch für die Fähigkeit, sich auf einzelne Dinge, die einem wichtig sind, zu konzentrieren. Wenn man das, und das haben wir selber, ich sage das jetzt ein bisschen zu mir selber und alle hören zu, das haben wir selber in der Hand.
Ja, und wenn wir das hinbekommen, dann klappt es auch mit den Feiertagen und der Harmonie an Weihnachten, das wäre auch mal wieder ganz schön geil. So.
Weihnachten ohne Handy wäre vielleicht einmal eine Idee. Die Familie legt gemeinsam die Handys alle in so einen bereitgestellten Korb und
dafür ist bei mir wahrscheinlich zu viel Patchwork. Da würde sich dann irgendjemand beschweren, dass er irgendjemanden nicht schöne Weihnachten gewünscht haben kann.
Gut. Nächste Woche. Tatsächlich nächsten Dienstag, also wenn wir jetzt diesen Freitag lassen wir aus. Nächsten Dienstag haben wir einen Gast. Wir wissen noch nicht ganz genau, wen. Es wird die Person sein, die bei unserem Gewinnspiel gewonnen hat. Wir haben ja verlost unter allen, die unseren Newsletter abonniert haben, oder verlosen wir unter allen, die unseren Newsletter abonniert haben, einmal pro Staffel ein Live-Coaching, ein echtes 1:1-Coaching mit dem Andreas, das sich von allen anderen Live 1:1 Coachings vom Andreas dadurch unterscheidet, dass ein paar Leute zuhören.
Also dementsprechend heißt, habt keine Scheu, wendet euch mit allen Problemen an uns. Nein, im Ernst, ich mache ja gerade bei M3 auch in der Ausbildung von Christian Burkhardt sozusagen mit und ich finde das total schön, wenn da bei den Case-Studies nicht Klienten-Themen besprochen werden, sondern Therapeutinnen oder Therapeuten ihre eigene Gesundheitsgeschichte vorstellen und da auch in dieser Gruppe quasi erzählen. Und das war so ein bisschen für mich auch der Anstoß, dass ich gesagt habe, hey, Alter, wir können durchaus auch mal das, was ich sonst 1:1 mache, als Podcast machen.
Mhm. Beteiligen läuft so. Bitte anmelden für den Newsletter. Es gibt dann einen Newsletter, der rausgeht. Und da kann man dann innerhalb von 48 Stunden antworten und sagen, ja, ich will. Das ist dann nicht wie andere, ja, ich will's, tatsächlich eine Verbindung auf Lebenszeit, sondern nur die Möglichkeit, einmal dem Andreas tief in die Augen schauen zu dürfen. Jetzt haben wir geklärt, was wir nächste Woche machen. Wir haben das Thema, melden Sie sich für unseren Newsletter an, haben wir auch erwähnt. Sie melden sich an, indem Sie auf biohacking-praxis.de gehen. Dort wird man Ihnen helfen. Was sagen wir noch? Wir sagen noch, dass die Menschen unseren Podcast mit 5 bis 22 Sternen beurteilen sollen auf allen möglichen Plattformen.
Und teilt uns auf Social Media.
Genau. Ja.
Wenn ihr nicht gerade im Social Media fast seid.
Insofern, genau, wenn ihr zufällig gerade auf Social Media seid, dann teilt
Gebt uns eine gute Dosis phasisches Dopamin.
Genau.
Empfehlt uns weiter und bleibt uns gewogen.
Insofern, herzlichen Dank. Wiederschauen.
Bis nächste Woche. Bye, bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Omega 3. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Omega-3-Fettsäuren gehören zu den wichtigsten essentiellen Fetten überhaupt. Sie sind Bausteine von Zellmembranen und entscheidend für die Entzündungsregulation, Herz-Kreislauf-Gesundheit und Gehirnfunktion. Besonders relevant sind die beiden aktiven Formen EPA und DHA, die vor allem in Meeresfischen vorkommen. Mit zunehmendem Alter sinkt ihre Verfügbarkeit in Zellmembranen, was zu einer Verschiebung des Entzündungsgleichgewichts führen kann. Im Longevity-Kontext gilt Omega-3 deshalb als einer der stärksten protektiven Lifestyle-Faktoren, insbesondere für Herz, Gehirn und Gefäße.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Evidenz zu Omega-3 ist außergewöhnlich umfangreich. Mehrere große Meta-Analysen und Interventionsstudien zeigen, dass regelmäßige Omega-3-Zufuhr Entzündungsmarker senken, Triglyceride reduzieren und das kardiovaskuläre Risiko signifikant verringern kann. Auch die kognitive Funktion scheint zu profitieren, vor allem in höheren Lebensdekaden und bei Personen mit niedrigen Ausgangswerten. Belege für eine direkte Lebensverlängerung beim Menschen fehlen zwar, aber die Summe der Daten spricht klar für einen gesundheits- und lebensqualitätsfördernden Effekt.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Omega-3-Fettsäuren werden in Zellmembranen eingebaut und beeinflussen dort die Bildung von Eicosanoiden, also hormonähnlichen Signalmolekülen, die die Entzündungsreaktion steuern. EPA wirkt primär antiinflammatorisch. DHA unterstützt Membranfluidität und Signalübertragung zwischen Nervenzellen. Gemeinsam stabilisieren sie die Mitochondrienfunktion, fördern die Autophagie und reduzieren oxidativen Stress.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Der hohe Fischkonsum in Japan gilt als einer der Gründe für die weltweit niedrigste Herz-Kreislauf-Sterblichkeit. Der durchschnittliche Omega-3-Index dort liegt doppelt so hoch wie in Mitteleuropa.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Entscheidend sind Reinheit, Stabilität und Dosierung. Achte auf hochkonzentrierte EPA-DHA-Formen, idealerweise Triglycerid- oder Re-Ester-Formen, da sie besser resorbiert werden als Ethylester. Die Gesamtdosis sollte bei etwa 2-3 Gramm EPA plus DHA pro Tag liegen. Am besten mit einer fetthaltigen Mahlzeit. Produkte sollten aus Wildfang- oder Algenölquellen stammen und frei von Schwermetallen sein. Achte zudem auf den Totox-Wert, der bei reinen Ölen unter 15 liegen sollte. Vegane Alternativen basieren auf DHA und EPA aus Mikroalgen, sind biochemisch gleichwertig, aber deutlich teurer.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen mit einzigartiger Natur und riesigem Sportangebot, mit TCM-Küche und echter Tiroler Gastfreundschaft, mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Das ganze Angebot kennenlernen kannst du vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 bei einem exklusiven Biohacking- und Longevity-Retreat mit Vorträgen und Workshops, mit individuellen Analysen und personalisierten Coachings. Ich bin jedenfalls dabei und freue mich sehr auf euch. Mehr auf posthotel.at.